Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und die Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Amen. Herzlich willkommen heute Morgen in Rohrbeck, in dieser Kirche, die noch ganz viel von Weihnachten erzählt. Und ich bin ganz froh, dass sie das tut. Zu Hause nadelt vielleicht der Baum schon ein bisschen und die ersten von Ihnen und euch haben ihn auch schon rausgeworfen. Das wird der Realität unseres Weihnachtsfestes eigentlich gar nicht so richtig gerecht. Sie wissen, am 6., 7. Januar feiern viele Christen in dieser Welt erst Weihnachten. Auch unsere katholischen Schwestern und Brüder sind mit einem weihnachtlichen Fest unterwegs im Moment und feiern Epiphanias, Dreikönigstag. Die Sternsinger werden auch heute Nachmittag durch Rohrbeck laufen, habe ich gesehen. Vielleicht kriegen wir sogar einen kleinen Zwischenstopp hier an unserer Kirche hin, das würde mich sehr freuen. Und wir erinnern uns an die Weihnachtszeit und ziehen sie aus ins neue Jahr und nehmen sie mit. Heute begegnen uns die heiligen drei Könige auch im Gottesdienst, in den Texten von Epiphanias und wir feiern noch einmal das Licht. Liebe Gemeinde, Königskinder sind anziehend, das ist bis heute so. Wenn in England, in Norwegen oder in den Niederlanden oder so ein Thronfolger geboren wird, dann kommt die ganze Welt zu Gast. Der Hochadel persönlich und das gemeine Volk zumindest medial. Da nimmt man teil mittels Gala oder Bunte oder Fernsehübertragung. Es ist wohl das Bedürfnis, Anteil zu nehmen und Anteil zu haben am Leben der Mächtigen. Vielleicht soll ein bisschen was abfärben von Glanz und Gloria auf das eigene Leben. Vielleicht ist es der Wunsch, dabei zu sein, wenn etwas vermeintlich Weltbewegendes passiert. Macht und Herrschaft, sie sind anziehend, auch abseits von Königshäusern. Die sternkundigen Weisen aus dem Osten machen daraus kein Geheimnis. Sie sind gekommen, um den neugeborenen König der Juden anzubeten, so übersetzt Luther, und liest im Grunde ein bisschen mehr hinein, als da eigentlich steht. Besser müsste es huldigen heißen, huldigen. Das ist für nichtjüdische Menschen ja auch irgendwie angemessener und sinnvoller, huldigen. Mit anderen Worten, die höfischen Abgesandten wollten ihre Aufwartung machen, wie es damals üblich war, mit Kniefall und königlichen Geschenken im Gepäck. Das ist eine Form der Ehrerbietung, eine Demutsgeste, die auch ganz körperlich klar macht, ich erkenne deine Macht an und deine Überlegenheit, ich beuge mich unter deiner Hand und deshalb sind sie auf dem Weg, folgen dem Stern, den sie sehen und suchen. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Herodes, das ist der historische König Herodes der Erste oder auch der Große, wie man ihn später nennen wird. Rex Socius et Amicus Populi Romani, das war der ganze Titel. König über Idumäa, Judäa, Samaria und Galiläa. Er regierte 33 Jahre lang, ließ aus Angst vor Intrigen unter anderem seinen Schwager Aristobul, seine Frau Mariamne, seine Schwiegermutter Alexandra sowie seine Söhne Alexander, Aristobul und Antipater hinrichten, den letzten wenige Tage vor seinem eigenen Tod. Also man kann sagen, Zeit seines Lebens trieb ihn eine krankhafte Panik vor Machtverlust an. So fügt sich auch die Episode aus dem Matthäusevangelium ganz nahtlos in sein düsteres Charakterbild ein, selbst wenn sie sich gar nicht so zugetragen hätte. Ihm traute man so ein Kindermassaker zu. Herodes der Große, grausam, skrupellos, machtversessen. Eine historische Figur und gleichzeitig eine typische Figur. Sie steht für den egoistischen Missbrauch von Macht, der sich oft in der Menschheitsgeschichte wiederholt hat und immer weiter wiederholt, im großen Stil, in Gestalt von bekannten Despoten. Wir kennen ihre Namen und es werden immer mehr. Oder eben auch im Kleinen und Alltäglichen, dort, wo es uns persönlich angeht. Das System Herodes ist überall da, wo Menschen um des eigenen Vorteils willen instrumentalisiert werden und ausgenutzt werden. Auf der Karriereleiter, in Machtfragen, in unguten Familienstrukturen. Das System Herodes zielt auf Kleinmachen, auf Unterwerfung. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ob die Magier aus dem Osten erstaunt waren, als sie in Bethlehem ankamen? Vielleicht haben sie miteinander diskutiert sogar, ob das jetzt wohl die richtige Adresse wäre. Kein Palast, kein Gold, keine Bediensteten, nur einfache Leute in einem kleinen Haus, in einem einfachen Haus, kein Stall wie bei Lukas, aber auch nicht viel mehr. Aber sie vertrauten dem Licht des Sterns. Gegen allen Anschein packten sie ihre Schätze aus, königliche Gaben, Gold, Weihrauch, Myrrhe, und sie huldigten dem neugeborenen Kind. Von Anfang an ist beim Evangelisten Matthäus diese Geschichte aufgeschrieben, ist Jesus Christus der König der Welt. Deshalb die Delegation aus dem Osten, deshalb die Rivalität mit dem amtierenden König Herodes. Später, ganz am Ende des Evangeliums, taucht der Königstitel noch einmal auf, als Holzschild über dem Kreuz. Für Matthäus ist das überhaupt kein Widerspruch, eher eine Bestätigung. Denn die Macht, die von diesem Jesus ausging, war ganz anderer Art als die des Herodes. Eine, die nicht andere hingibt, sondern sich selbst. Eine, die nicht das Ihre sucht, sondern das des Anderen. Dadurch wurde sie allen anderen Mächten überlegen. Selbst diejenigen, die ihn später ans Kreuz brachten, konnten keine Macht über ihn haben. Vielleicht ahnten die Magier, die Weisen aus dem Osten, von all dem damals schon etwas. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Matthäus erzählt nicht, ob die Magier damals gezögert haben. Sie haben wahrscheinlich noch die Aufforderung im Ohr, kommt wieder und erzählt mir, wo der ist, der König. Das hat Herodes gesagt, der sich selbst für den Größten hielt, der Mächtige, der Machtmissbraucher, der Kleinmacher, wie die vielen anderen Kleinmacher auf der Welt. Und Menschen lassen sich klein machen, weil sie nicht genug Selbstbewusstsein haben aus Angst oder weil sie sich dadurch Vorteile erhoffen, vielleicht eigene Macht, ein kleines bisschen davon abhaben. Denken Sie an die vielen, die in den Diktaturen dieser Welt zu Denunzianten oder sogar zu Mördern wurden. Es ist einfach, der Verführung zu erliegen, und es ist schwer, standzuhalten. Die fremden Männer, die Weisen, die haben standgehalten. Sie sind nicht zu Herodes gegangen. Sie haben geträumt, heißt es, sie haben geträumt. Für Matthäus sind Träume Gottes Weg. Gottes Medium, mit Menschen zu reden. Das passiert an anderen Stellen auch immer mal, zum Beispiel bei Josef, ein Stückchen vorher. Gott bedient sich des Traums, um die Geschichte in seinem Sinn zu lenken. Und die Träumenden, die müssen überhaupt nicht rätseln über die Bedeutung ihres Traums, sondern einfach nur handeln. Und das wäre ganz schön, wenn das so einfach wäre. Aus der Perspektive der modernen Psychoanalyse sind Träume auf ganz unterschiedliche Ursachen zurückzuführen. Oft wird Erlebtes und Unbewusstes in ihnen verarbeitet, sagt man. Ob das bei den Weisen der Fall war, wissen wir nicht. Aber vielleicht lohnt es sich, diesen Gedanken weiterzudenken. Was, wenn der Traum vor allen Dingen das hervorgeholt hat, was die Männer gefühlt oder geahnt haben, als sie das Königskind unter dem Stern gefunden haben? Wer vor diesem Kind niederkniet, der kann nicht anderen Herren dienen. Nicht Herodes, nicht irgendeinem Herrscher damals und heute. Und vielleicht hatten die Väter, und da kann ich von Vätern reden und muss da gar nicht die Mütter bemühen, weil 1934 vor allen Dingen die Väter waren, die Väter der Barmer Theologischen Erklärung von 1934, die sich mit dem aufkommenden Nationalsozialismus auseinandersetzen mussten, denselben Traum, als sie schrieben in der These 2, und alle Pfarrpersonen, die in unserer Landeskirche und in den Landeskirchen in diesem Land ordiniert werden, die werden auch auf die Barmer Theologische Erklärung ordiniert. Und die These 2 lautet: Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben. Durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen werden. Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürften. Wenn man das weihnachtlich ausdrückt, dann heißt das: Wer vor diesem Kind niederkniet, ist gerecht gemacht und muss nicht anderen Herren dienen. Wer vor diesem Kind niederkniet, ist geheiligt und will nicht anderen Herren dienen. Amen.